Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herzlich willkommen zu dieser DFP-Audio-Fortbildung von Springer Medizin zu rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit dem Thema Diagnose und Therapie, Einblicke in die juvenile idiopathische Arthritis. Marlene Nowotny spricht mit Dr. Christiane Reiser, Fachärztin für Kinderheilkunde und Jugendmedizin sowie pädiatrische Rheumatologie am Landeskrankenhaus Bregenz, und mit Universitätsprofessor Dr. Jürgen Brunner, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin sowie pädiatrische Rheumatologie am Department für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Innsbruck. Dieses Audioangebot entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Bei der juvenilen idiopathischen Arthritis handelt es sich um eine entzündliche Gelenkserkrankung. In welchem Lebensalter und mit welchen Symptomen tritt diese Erkrankung denn typischerweise auf, Frau Dr. Reiser? Und wie sieht der weitere Krankheitsverlauf aus?
Es ist ja so, prinzipiell ist ja unter dem Überbegriff der JIA sind ja mehrere, 7 verschiedene Untergruppen zusammengefasst und die verlaufen ja tatsächlich auch alle etwas unterschiedlich. Wenn Sie aufs Lebensalter ansprechen, letztendlich kann diese Erkrankung in jedem Alter auftreten, definitionsgemäß unter 16, und wir sehen abhängig von den Typen verschiedene Altersgipfel, Altershäufungen. Jetzt ist es so, die Oligoarthritis ist die häufigste Subform der JIA und tritt gerne im Kindesalter auf. Das sind häufig Anapositive, in einer häufigeren Anzahl sind es Mädchen, die betroffen sind. Und dann gibt es eben noch diverse weitere Subtypen, zum Beispiel die Polyarthritis natürlich, die polyartikuläre JIA. Da gibt es die Unterteilung zwischen der seropositiven, seronegativen Form. Und weitere Subformen sind dann Enthesitis-assoziierte Arthritis, die dann im Erwachsenenalter eben eher der Spondylarthropathie entspricht, oder auch Psoriasis-Arthritis und systemische Arthritis. Und das sind diese unterschiedlichen Subformen, die wir haben. Es gibt die nicht klassifizierbare JIA. Und da kann man sich sozusagen lange drüber unterhalten, was das für unterschiedliche Erkrankungen sind. Die erfordern alle eine unterschiedliche Herangehensweise. Die verlaufen unterschiedlich, diese Subformen. Und ja, da müssen wir uns ein bisschen detailliert über die einzelnen Typen unterhalten.
Die von Frau Reiser angesprochene seropositive, also Rheuma-Faktor-positive Polyartikuläre, also mit mehr als 5 Gelenken betroffen, eine Verlaufsform der juvenilen idiopathischen Arthritis ist die, die klassischerweise bei Mädchen mit 14, 15, 16 auftritt. Und das ist auch die Untergruppe, bei der häufig Antikörper gegen citrulliniertes Peptid nachzuweisen sind. Und diese Untergruppe entspricht von der Vorstellung der Pathogenese, also der Krankheitsentstehung, und auch vom Krankheitsverlauf am ehesten dem Krankheitsbild, was in der internistischen Rheumatologie als rheumatoide Arthritis bezeichnet wird. Und das sind auch die Patienten, die unserer Erfahrung nach und den Erkenntnissen nach diejenigen sind, die die langfristigsten Verläufe haben. Ein Wort zu der häufigsten Untergruppe, die Frau Reiser angesprochen hat, die kleinen Mädchen mit 2, 3 Jahren, die kommen mit Gelenksbefall asymmetrisch, linkes Kniegelenk, rechtes Handgelenk, linkes Ellenbogengelenk, also eher größere Gelenke. Das ist die Patientengruppe, die am häufigsten den Nachweis von antinukleären Antikörpern mit sich bringt. Und das ist auch die Patientengruppe, bei der wir Kinderärzte am sorgsamsten sein müssen, um eine Uveitis, also eine Entzündung der Augen, nicht zu übersehen. Das ist sicherlich ein großer Unterschied in der Herangehensweise zur internistischen Rheumatologie, dass die pädiatrische Rheumatologie einen ganz großen Fokus auf die Uveitis, auf die Augenbeteiligung im Rahmen der rheumatischen Grunderkrankung haben. Und die dritte Untergruppe, zu der ich jetzt vielleicht an der Stelle noch was sagen möchte, ist die systemische Verlaufsform, der sogenannte Morbus Still. Das ist ja eine juvenile idiopathische Arthritis, die ist ein bisschen ein Paradoxon, gar keine Arthritis unbedingt benötigt, um zu einer JIA gezählt zu werden. Die systemische Verlaufsform der juvenil idiopathischen Arthritis ist vom Krankheitsverständnis her im Vergleich zu den anderen auch keine klassische Autoimmunopathie. Das heißt, sind also zunächst sind keine spezifischen T-Zellen und B-Zellen nachweisbar, sondern es ist eine autoinflammatorische Störung, also von der Krankheitsentstehung her eher ein Krankheitsbild, was an die sogenannten periodischen Fiebersyndrome denken lässt und wo das pathogenetische Hauptaugenmerk nicht im erworbenen Immunsystem, sondern in einer Überstimulation des angeborenen Immunsystems liegt. Und diese systemische Verlaufsform ist auch die, die dank der modernen Biologikatherapie wirklich kompletten therapeutischen Wandel für unsere Patientinnen und Patienten mit dem Morbus Still in den letzten Jahren möglich gemacht hat. Wir sind heutzutage, wenn die Erkrankung rechtzeitig erkannt wird und mit Biologika therapiert wird, so weit, dass die Patienten, die früher ein schwerstes Krankheitsbild hatten und im täglichen Leben beeinträchtigt waren, zum großen Teil so zu therapieren sind, dass sie in der Schule und im Kindergarten von ihren Altersgenossen eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind. Und dieser Morbus Still ist insofern eine bemerkenswerte Untergruppe oder bemerkenswerter Subtyp der JIA, dass er nochmals in etwas unterschiedlichen Formen vorkommen kann. Es gibt Patientinnen und Patienten, die haben einen monophasischen Verlauf mit einer kurzfristigen Therapie ihrer systemischen Entzündungszeichen, also Fieber, Ergüsse in verschiedenen Körperregionen, eine Pleuritis, eine Perikarditis, eine Aszitis, möglicherweise auch eine Gelenksbeteiligung. Die haben einen monophasischen Verlauf und nur eine kurzfristige Therapie. Und dann gibt es Patientinnen, die haben einen längerfristigen Verlauf, der entweder den Fokus auf den systemischen Manifestationen, also den Entzündungszeichen, hat und damit sehr gut zum Beispiel auf Interleukin 1 oder Interleukin 6 Blockade anspricht. Und dann gibt es noch einen dritten Verlauf, der dann eher mit der Form einer polyartikulären Arthritis einhergeht, wo es also offensichtlich einen Switch von einem autoinflammatorischen Krankheitsbild zum autoimmunopathischen Krankheitsbild gibt. Das wären jetzt mal so die drei Gruppen oder Untergruppen, zu denen ich noch was dazufügen wollte.
Frau Dr. Reiser, das kindliche Rheuma wird nicht immer gleich erkannt. Wie muss man sich das vorstellen? Mit welchen Symptomen werden denn die jungen Patientinnen und Patienten beim Arzt, bei der Ärztin vorstellig und welche Herausforderungen gibt es dann bei der Diagnose?
Für gewöhnlich ist es ja so, dass die Kinder mit einem dicken Gelenk zum Kinderarzt gehen oder zur Kinderärztin. Und das ist einfach oftmals das erste Symptom. Und da muss man dann einfach sehen, wie lange besteht diese Gelenkschwellung schon, die ja häufig auch schmerzhaft ist. Ist das was ganz Akutes? Hat das gerade begonnen? Dann ist die Differentialdiagnose natürlich eine ganz andere. Da muss man dann insbesondere ja auch auf die bakteriellen Entzündungen gucken, ob das eine septische Arthritis, septische Osteomyelitis ist. Dann gibt es die große Gruppe der reaktiven Arthritiden, also häufig der Hüftschnupfen ist ja im Kindesalter, Kleinkindesalter eine wichtige Differentialdiagnose. Die Kinder laufen dann einfach nicht mehr richtig gut, humpeln vielleicht und kommen so zum Kinderarzt, der muss erstmal gucken, welches Gelenk überhaupt betroffen ist. Das ist bei den Kleinkindern ja gar nicht ganz trivial zu sehen. Ist das jetzt das Kniegelenk, ist das das Hüftgelenk? Und der Kinderarzt sieht da, die sind erfahren, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen können da oft sehr gut diese Hüftschnupfen eben, die Coxitis fugax, erkennen und diagnostizieren. Da gibt es aber natürlich eine Reihe weiterer Erkrankungen, die eine reaktive Arthritis machen können. Die Lyme-Arthritis ist eine ganz, ganz wichtige, häufige Differentialdiagnose beim dicken Kniegelenk. Dann auch gerne natürlich, wenn die entsprechende Serologie gemacht wurde, beim Rheumatologen dann landet. Und dann auch andere Erkrankungen können sich dahinter verbergen. Nicht auch nur Zöliakie kann eine Kniegelenksarthritis machen, sodass man da schon breit gucken muss. Und wenn das Ganze dann länger dauert, also definitionsgemäß ist es dann über 6 Wochen, dann kommen wir eben in diesen chronischen Bereich hinein und dann haben wir das riesengroße Feld der klassischen rheumatologischen Erkrankungen, eben der JIA und dann natürlich auch noch weitere kinderrheumatologische Erkrankungen, die da auftreten können. Und ja, das ist also sozusagen die Definition, wenn das eben Wochen anhält, dass es dann eben in Richtung Rheuma gibt, wobei da auch noch eine Reihe von anderen Differentialdiagnosen natürlich eine Rolle spielt, ob das jetzt autoinflammatorische Erkrankungen sind oder sogar auch onkologische, nicht? Das kann ja auch mal eine Polyarthritis, dahinter kann sich auch mal eine Leukämie verbergen. Die Kolleginnen und Kollegen sind da ja gut erfahren. Sie können das mit den zusätzlichen Symptomen, die die Kinder bieten, den Laborwerten schon mal gut einschätzen und dann eben gegebenenfalls zu uns weiter schicken. Ich glaube, eine wichtige Herausforderung, gerade auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen, ist die Differenzierung, ob das eine Arthralgie ist oder eine Arthritis. Da sehen wir doch oftmals die Schwierigkeiten, wenn die Patienten zu uns kommen. Also die Arthralgie eben einfach definitionsgemäß der Gelenkschmerz, im Gegensatz zu der Arthritis, wo eben auch noch die Schwellung mit dabei ist. Die Schwellung, dazu kommt eine Rötung, sehen wir ja ganz selten mit dabei, zumindest bei den chronischen Formen. Bei den akuten ist das natürlich was anderes. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Merkmale am Anfang. Und dann kommt es halt auf die Zusatzsymptome drauf an, die die Kinder bieten. Tatsächlich ist es ja so, im Vergleich zu der Erwachsenenrheumatologie, dass unsere Patienten oftmals gar nicht so schmerzgeplagt vielleicht sind. Die Kinder ja gewöhnen sich da eher. Ich hatte diese 11 Jahre alte Patientin mit einer heftigen Polyarthritis. Alle Fingergelenke waren betroffen und die hatte das seit vielen Monaten. Die Familie hatte sich aber so dran gewöhnt, dass das Mädchen die Autotüre gar nicht mehr öffnen konnte. Also die Eltern immer ums Auto rumgegangen sind, dem Kind die Autotüre geöffnet haben und das hatte sich so eingespielt und das gehörte so dazu. Also es ist manchmal tatsächlich tricky, das überhaupt so weit zu realisieren.
Herr Professor Brunner, vielleicht können Sie noch einmal kurz ergänzen, worauf können Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde denn beispielsweise achten, damit Betroffene der JIA schneller an Diagnose und Therapie kommen?
Insbesondere bei den kleinen Kindern, also im Kindergarten und Anfang des Schulalters, ist tatsächlich so kann ein erster Hinweis sein, dass der Familie eine Änderung des Spielverhaltens auffällt. Wenn man sagt, Mensch, er oder sie, der Bub, das Mädel, ist nicht mehr so aktiv, scheint sich etwas vorsichtiger zu bewegen, hat vorher etwas anders gespielt. Das kann durchaus ein Hinweis auch auf, wie die Frau Reiser gesagt hat, auf andere Erkrankungen, also neurologischen oder onkologischen Formenkreis sein, aber das kann so ein allererster Hinweis für eine juvenile idiopathische Arthritis sein. Bezüglich des kritischen Denkens in Bezug auf eine juvenile idiopathische Arthritis würde ich ganz gern 2 immer wieder erlebte Beispiele anführen. Wir hatten vor kurzem einen 8-jährigen Buben mit dem klinischen Bild einer Polyarthritis. Das gibt es. Die Diagnose hat sie im Nachhinein jetzt auch bestätigt. Aber das ist was ungewöhnlich ist. Also 8-jähriger Bub, Polyarthritis. Gibt's, es gibt alles, aber ist was einen erst einmal wachsam sein lassen muss. Und dann kam dazu, dass der Bub, und es fiel allen Beteiligten, die ihn das erste Mal gesehen haben, deutlich reduziertes Allgemeinbefinden gehabt hat und dazu extrem hohe Entzündungszeichen. Und es war dann von auswärtigen Kollegen fast, Gott sei Dank, schon mit einer Steroidtherapie begonnen worden. Und davor will ich warnen. Bevor die Diagnose nicht endgültig steht, sollte man mit voreiligen Therapien, die über ein nicht steroidales Antirheumatikum oder Antiphlogistikum hinausgehen, sehr vorsichtig sein. Nachdem der Bursche dann auch noch Lymphknoten hatte, war natürlich die Differentialdiagnose eines Lymphoms zu bedenken. Es wurde dann korrekterweise eine Lymphknotenbiopsie durchgeführt, die hat sich als unauffällig dargestellt und dann war in der Zusammenschau die Diagnose einer polyartikulären juvenilen idiopathischen Arthritis ANA hochpositiv, Rheumafaktor negativ bei dem Buben zu stellen, der jetzt auch innerhalb relativ kurzer Zeit sowohl eine Therapie mit nichtsteroidalen Antiphlogistikum als auch mit Methotrexat, einer sogenannten Bridging-Therapie, also einer überbrückenden Therapie mit einem niedrig dosierten Steroid und inzwischen auch eine Behandlung mit einem Biologikum, nämlich mit dem TNF-Alpha-Antagonisten, erhalten hat. Also, will sagen, die Diagnose einer JIA ist eine vorher sorgsam abzuwägende, differenzialdiagnostisch gut zu durchdenkende Diagnose. Und das andere Beispiel geht in genau die andere Richtung. Kleine Kinder, die ein dickes Knie haben, werden häufig bei Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, die eher aus dem chirurgischen Bereich kommen, zumal sich häufig in der Vorgeschichte ein Banaltrauma, Kind ist umgeknickt, Kind hat sich an Stuhl angeschlagen, Kind ist kurz gestolpert, dazu fügt. Und das kommt dann in der Zusammenschau manchmal dazu, dass diese Alltagstraumen, denen Kinder ständig leiden und die Kinder ständig erfahren und zu keinem Krankheitsbild führen, die Diagnose einer traumatischen Ursache antizipiert wird und die Patienten dann manchmal mit einer Gipstherapie versorgt werden, die das geschwollene Gelenk, die Arthritis natürlich überhaupt nicht behandelt. Und da kommt es dann manchmal zu einer Verzögerung bis zum Stellen der Diagnose durch einen Kollegen aus der Kinderheilkunde oder durch einen Kinderrheumatologen, durch eine Kinderrheumatologin. Also, das ist der nächste Punkt, den ich bedenken würde oder den ich empfehlen würde zu bedenken. Banaltraumen im Kleinkindesalter, die mehrfach pro Tag einfach beim Spielen passieren, führen nicht zu geschwollenen Gelenken. Da muss was anderes dahinter stecken.
Herr Professor Brunner hat es gerade gesagt, eine aktive JIA sollte so früh wie möglich, aber nicht voreilig behandelt werden. Frau Dr. Reiser, welche medikamentösen Möglichkeiten haben Sie denn bei der Behandlung? Welche Medikamentengruppen gibt es und wie gehen Sie bei der Behandlung typischerweise vor?
Also wenn sich der Verdacht dahingehend bestätigt, dass das eben nun eine juvenile idiopathische Arthritis ist, müssen wir tatsächlich uns den Subtyp angucken, weil eben, wie ja gerade eben auch schon berichtet, das natürlich ein unterschiedliches therapeutisches Vorgehen mit sich zieht. Ich denke, wenn wir jetzt die systemische Arthritis einfach mal ausklammern, weil das eben streng genommen eine autoinflammatorische Erkrankung ist, sondern uns mal zu der häufigsten Erkrankung im Kindesalter, der häufigsten JIA-Subformen zuwenden. Das ist also die Oligoarthritis, wie wir es ja schon gesagt hatten. Da ist es tatsächlich so, wenn das dann eine JIA eben ist, dann behandeln wir mit Nichtsteroidalen. Die haben immer noch einen Stellenwert in der Therapie der JIA. Aber dann ist man natürlich sehr rasch dabei, auch intraartikuläre Steroide zu applizieren. Gerade die großen Gelenke eignen sich da natürlich gut für. Eine Kniegelenk kann gut injiziert werden. Und wenn das aber nicht ausreichen sollte, behandelt man dann auch relativ schnell mit Methotrexat. Das ist das Klassische. Es gibt auch noch andere konventionelle DMARDs, also Disease-Modifying Anti-Rheumatic Drugs, die da genommen werden können. Das MTX hat sicherlich den größten und wichtigsten Stellenwert. Sulfasalazin kann verwendet werden. Aber das MTX ist, denke ich, das wichtigste Therapeutikum in diesem Zusammenhang. Es hat den Nachteil, dass es eine relativ lange Zeit hat, bis der Wirkeintritt bemerkbar wird. Also wir rechnen eigentlich damit, nach 12 Wochen sollte die Wirksamkeit von MTX da sein. Deswegen brauchen wir eben dieses Bridging häufig mit den intraartikulären Steroidinjektionen. Und die systemischen Steroide haben eigentlich keinen wirklichen Stellenwert mehr. Das ist, denke ich, nur noch in den großen Ausnahmefällen vor, dass man eine Oligoarthritis überhaupt so behandeln würde. Also es sind die intraartikulären Steroide, die da gegeben werden, zusätzlich zu den nicht-steroidalen und dann eben MTX als Basistherapie. Und wenn wir zu anderen Subtypen gucken, eben dann nächsthäufige Gruppe, die Polyarthritis, da ist es dann natürlich so, dass wir bei mangelnder Wirksamkeit von MTX MTX-Unverträglichkeit, wenn unsere Therapieziele im Sinne von unserem Treat-to-Target nicht rasch genug erreicht werden, dass wir dann zusätzlich eben die Biologikatherapien mit einführen und geben. Und da stehen uns ja eine Reihe von unterschiedlichen Medikamenten zur Verfügung. Die TNF-Alpha-Blocker sind da ja die erste Gruppe von Biologika, die wir dann bei nicht ausreichendem Ansprechen auf die MTX-Therapie einsetzen würden.
Ich würde vielleicht noch die nicht-medikamentösen Therapien ergänzen wollen. Also zum einen physikalische Maßnahmen im Sinne von Kühlung der betroffenen Gelenke mit Topfen, Schrägstrich Quark oder Coolpacks. Das funktioniert dann, wenn die Kinder merken, dass es ihnen gut tut und der Erfolg der Therapie oder die Möglichkeit des Anwendens hängt da natürlich ganz klar vom Kind ab. Also Erkühlung der Hüftgelenke wird eher möglicherweise schwieriger durchzuführen sein als Kühlung der Handgelenke. Und die Möglichkeit oder die Potenz dieser therapeutischen Maßnahme wird sicherlich maßgeblich vom Alter und von der Zugangsweise der Patientin bestimmt. Ganz wichtige Partner im Behandlungsteam ist die Gruppe der Therapeutinnen aus dem Bereich der Ergotherapie, insbesondere wenn es um die kleinen Gelenke geht und der Physiotherapie. Und nicht vermissen möchte ich, dass zum Behandlungsteam in der Kinderrheumatologie selbstverständlich auch eine Kollegin, ein Kollege aus dem Bereich der Psychologie dazugehört. Thema chronische Erkrankung im Alltag, Umgehen mit Klassenkameradinnen, Ängste, Sorge der Eltern. Und zuletzt würde man sich in dem Zusammenhang schon auch trauen, darauf hinzuweisen, dass auch die Gruppe der Eltern, Familienvereine, der privaten Engagements für rheumakranke Kinder ganz wichtiger Aspekt ist, zum einen zum Austausch zwischen betroffenen Familien, sozusagen auf Augenhöhe. Es spricht sich von Elternteil zu Elternteil natürlich anders als von Familienmitglied dem Arzt oder der Ärztin gegenüber. Und dann dienen diese Vereinigungen natürlich auch dazu, auf das Thema Kinderrheumatologie in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und dadurch letztendlich dazu beizutragen, dass die Diagnosen bei Patientinnen mit kinderrheumatologischer Erkrankung, hier juvenile idiopathische Arthritis, rechtzeitig gestellt werden.
Frau Dr. Reiser, Sie haben die Biologikatherapie ja bereits angesprochen. Können Sie kurz erklären, wie genau die bei der JIA wirkt?
Die Biologikatherapie der Polyarthritis, das sind also die TNF-Alpha-Blocker. Da gibt es unterschiedliche Präparate, die wir zur Verfügung haben. Inzwischen ist der Markt riesig. Das Ganze fing ja an im Jahr 2000 mit der Zulassung von Etanercept für die JIA. Und ich glaube, man kann das schon so sagen, das war eine revolutionäre Entwicklung, die wir damals hatten. Es sind aber ganz rasch viele weitere Medikamente mit auf den Markt gekommen. Adalimumab, Infliximab, Golimumab, es gibt eine Reihe von TNF-Alpha-Blockern, die auch sehr intensiv eingesetzt werden, je nachdem natürlich auch von welcher Subtyp nun vorliegt und da sind die Zulassungen auch etwas unterschiedlich. Die TNF-Alpha-Inhibitoren wirken teilweise etwas unterschiedlich und wirken eben hochspezifisch gegen ein spezielles Zytokin, gegen das TNF-Alpha. Und führt deren Einsatz zu einem sehr raschen Wirkeintritt und dann oftmals zu einer raschen Besserung der Gelenkbeschwerden. Und eben auch bei der Uveitis auch zu einer Behandlung dieser Augenentzündung, nicht, die ja vorhin schon angesprochen wurde. Adalimumab wird sehr gerne auch gegeben, wenn die Patienten eine schwere Uveitis haben, die oftmals schwierig zu behandeln ist und dann aber mit den TNF-Inhibitoren wirklich gut zu therapieren wäre. Und dann gibt es aber natürlich noch eine Reihe von anderen Biologikatherapien, eben gerne dann genommen beim Morbus Still, bei der systemischen Form, nicht IL-1-Blockade, IL-6-Blockade. Das sind ganz, ganz wichtige Therapieformen, die wir da inzwischen zur Verfügung haben, die, wie ja gesagt, eine deutliche Verbesserung und Veränderung des Outcomes für die Patienten haben und deswegen revolutionär, weil die nicht mehr auf die Steroide angewiesen sind, diese Patienten, und eben auch nicht diese ganzen Nebenwirkungen der Steroide erleiden und erdulden müssen, die ja für Kinder früher ein ganz großes Problem darstellten.
Zwei andere Wirkprinzipien hätten wir noch. Die Christiane hat über die Interleukin 1, Interleukin 6 Antagonisten gesprochen, dann über das Zielagens TNF-Alpha. Dann steht uns noch das Zielagens CTLA-4 mit dem Medikament Abatacept zur Verfügung. Ein Zielagens ist hier ein Co-Stimulationsmolekül auf der Oberfläche der T-Zellen.
Sie haben die verschiedenen Therapieoptionen bereits angesprochen. Im August 2021 wurden auch Januskinasenhemmer, kurz JAK-Inhibitoren, erstmals für die JDA-Therapie bei Kindern zugelassen, und zwar der Wirkstoff Tofacitinib. Solche Januskinase-Inhibitoren greifen in den Signaltransduktionsweg ein. Sie hemmen die Signalweiterleitung verschiedener extrazellulärer Zytokine zum Zellkern mit dem Ziel, die Entzündungsreaktion zu reduzieren. Welche Studienergebnisse liegen dazu vor bei der JDA? Wo werden die JAK-Inhibitoren eingesetzt?
Die Zulassungsstudie hat sich bezogen auf polyartikuläre Verlaufsformen der juvenilen idiopathischen Arthritis, also die Rheumafaktor negative und Rheumafaktor positive polyartikuläre JIA und auch die sogenannte Extended Oligo JIA, also eine Untergruppe der juvenilen idiopathischen Arthritis, die als Gelenksentzündung oder die als JIA mit bis zu 4 Gelenken beginnt, aber dann vom klinischen Verlauf her wie eine polyartikuläre verläuft. Und das sind sicherlich jetzt noch ergänzende therapeutische Optionen in dem uns zur Verfügung stehenden Armamentarium der Biologika.
Frau Dr. Reiser, wie gehen Sie vor nach der Diagnose einer juvenilen idiopathischen Arthritis? Mit welchen Medikamenten beginnen Sie zu therapieren? Mit welchen Nebenwirkungen haben Sie zu rechnen? Wann greifen Sie zum nächsten Medikament? Wann kommt welcher Wirkstoff zum Einsatz?
Also wenn wir jetzt von der Polyarthritis sprechen, in der Praxis läuft das ja so ab, die Patienten kommen mit ihren Beschwerden, man ist in diesem Diagnostikschema drin und arbeitet das auf und guckt, in welche Richtung das Ganze geht. In dieser Zeit bereits bekommen die Patienten ja, sie brauchen irgendwas gegen die Schmerzen und zumindest ein wenig Entzündungshemmung. Und deswegen kriegen sie das nicht steroidal und dann ist man in dem Workup, man braucht einige Vordiagnostik, man muss eine Tuberkulose ausschließen, Hepatitis, HIV nicht, das sind solche Erkrankungen, die ausgeschlossen werden müssen, bevor man dann den nächsten Schritt der Therapie einleitet. Und das ist dann eben für gewöhnlich, dass das Methotrexat, das ist bei einer Polyarthritis dann das DMARD der Wahl, bei entsprechender Verträglichkeit. Welche Nebenwirkungen sind da zu erwarten, nicht? Und von diesen Therapien her. Es ist so, bei den jüngeren Patienten erwarten wir durch die Nicht-Steroidalen, das kann vielleicht mal zu einer leicht erhöhten Blutungsneigung führen, so vermehrt blaue Flecken, solche Sachen. Die Magen-Darm-Verträglichkeit ist aber eigentlich ganz gut. Es wird nicht empfohlen, bei den kleinen, jungen Patienten zusätzlich so Protonenpumpeninhibitoren einzusetzen. Das ist dann eher bei den Jugendlichen und natürlich bei den erwachsenen Patienten der Fall. Hinsichtlich des Methotrexats ist es so, da gibt es das regelmäßig, dass die Patienten das nicht vertragen, weil sie eine Übelkeit oder auch eine wirkliche Aversion gegen das Medikament entwickeln. Es geht bis dahin, dass die nur das Medikament sehen und sich bereits übergeben müssen. Da gibt es dann aber auch viele mögliche Therapieansätze. Das ist einmal natürlich medikamentös, dass man diese Übelkeit, diese wirklich heftige Übelkeit therapieren kann. Aber auch verhaltenstherapeutisch, da gibt es gute Erfolge, gute Daten tatsächlich auch zu, dass man das verhaltenstherapeutisch angehen kann, dass diese Unverträglichkeit behandelt werden kann. Es gibt aber natürlich dann auch noch Probleme von Transaminasenerhöhungen, solche Sachen. Da muss man dann schon im Speziellen gucken, wie man das angehen kann und ob man das Medikament noch weiter verabreichen kann oder ob man es wegen Unverträglichkeit beenden muss. Aber, also das soll sich jetzt nicht zu negativ anhören, viele, viele Patienten haben einen hervorragenden Verlauf genau mit diesem Therapiekonzept. Bei denen das nicht ausreichend wirkt, also die Arthritis weiterhin floride ist, diese Patienten brauchen dann eben die nächste medikamentöse Stufe. Und da ist es einfach auch laut Leitlinie ganz klar die TNF-Alpha-Inhibitoren, die da gegeben werden im Next Step. Und das sind Medikamente, die subkutan verabreicht werden, je nach Präparat unterschiedlich häufig, einwöchentlich, zweiwöchentlich, je nachdem. Und die werden aber auch sehr, sehr gut vertragen. Natürlich gibt es da mal so ein bisschen Probleme, Einstichstelle. Die Spritze ist bei manchen Kindern ein Thema natürlich oder bei manchen Familien dann ein Thema. Aber letztendlich haben wir es immer geschafft, dass das gut zu machen ist und dass man damit mit Betäubungspflastern etc. solche Probleme ausräumen kann. Und dann ist es so, dass diese Medikamente ja wirklich sehr, sehr gut gemonitort werden. Da sind wir ja, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten dran vom Monitoring her, dass da das Sicherheitsprofil passt, das Verträglichkeitsprofil passt, dass man die Patienten gut einschließt in die Registerdaten, dass man da eine gute Sicherheit hat, welche Medikamente man verabreicht. Zugelassen für die polyartikuläre JIA und die Psoriasis JIA ist das Tofacitinib. Das ist allerdings eben erst kurz bei uns in der Kinderrheumatologie zugelassen. Kann eingesetzt werden bei MTX-Versagen, kann auch ohne MTX eingesetzt werden, kann auch in der Kombination mit MTX eingesetzt werden und ist einfach eine Therapieoption, die mit auf dem Markt ist, die aber noch nicht in den Leitlinien mit drin ist.
Herr Professor Brunner, bei der Behandlung von Kindern müssen natürlich die Eltern mit eingebunden werden. Inwiefern ist das denn bei der juvenilen idiopathischen Arthritis der Fall? Wie können Sie da Eltern in die Therapieentscheidungen mit einbinden?
Also wie immer bei chronischen Erkrankungen sind in der Pädiatrie die Eltern kritische Diskussionspartnerinnen und je besser sie initial aufgeklärt sind, je mehr Zeit und Sorgfalt man in die ersten Aufklärungsgespräche verwendet und die Eltern dazu bringt, die Krankheitsentstehung der Arthritis bei ihren Kindern zu verstehen. Das ist mühsam, aber umso leichter fällt es dann im Verlauf der Erkrankung auch eingreifende Therapieentscheidungen gemeinsam zu treffen. Also am Anfang viel Zeit und auch Input darauf verwenden, dass die Eltern der Kinder die Krankheit verstehen und damit auch unsere therapeutischen Ansatzpunkte verstehen. Und dann zahlt sich auch später dieses Engagement aus, weil dann die Eltern tatsächlich zu Partnern und Partnerinnen in der Therapie ihrer Kinder werden.
Es war vorhin bereits von Physio- und Ergotherapie die Rede. Frau Dr. Reiser, gibt es denn weitere Empfehlungen für Kinder und Jugendliche mit rheumatischen Erkrankungen, die im Alltag hilfreich sein können bzw. den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können, abseits medikamentöser Therapien?
Also was wir immer wieder sehen, ist tatsächlich, dass es wichtig ist, dass die Schule mit eingebunden wird in das Krankheitsgeschehen. Das lassen wir den Kindern natürlich, das ist deren freie Entscheidung, ob die das in der Schule publik machen möchten oder nicht. Das sollte man auch ganz klar so kommunizieren, dass es deren Entscheidung ist. Aber wenn sie sich dazu entscheiden, dass das in der Schule bekannt wird, dann gibt es da schon mal eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das Ganze vielleicht ein wenig verbessern kann oder ein wenig erträglicher gestalten kann. Es gibt Nachteilsausgleiche, die manche Kinder können einen Laptop verwenden. Sie können für Prüfungen zusätzliche Zeit bekommen, weil sie eben zum Beispiel nicht so schnell schreiben können wie andere Kinder. Da ist es tatsächlich oftmals hilfreich, wenn die Institution, die Klinik das vorhält, wenn ein Sozialpädagoge zum Beispiel wirklich auch Kontakt hat mit den Lehrern, vielleicht sogar mit den Schülern. Da haben wir gute Erfahrungen schon gemacht, wenn die sogar in die Schule hingehen und denen das einfach erklären, den Mitschülerinnen und Mitschülern, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, die Erkrankung. Ein wichtiger Punkt, der uns, glaube ich, allen ganz arg am Herzen liegt, ist das Thema Sport. Sport ist etwas, was die Kinder und Jugendlichen unbedingt weitermachen sollten, sofern es die aktuelle Phase ihrer Erkrankung zulässt. Und auch hier ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass die Sportlehrerinnen und Lehrer darüber informiert sind, dass die Kinder einfach bei den Sportarten, die für sie gerade möglich und geeignet sind, eben mitmachen dürfen und bei anderen Sportarten, die harte Schläge auf die Gelenke verursachen, was weiß ich, Fußball, solche Sachen, das sind oftmals ungeeignetere Sportarten. Aber es gibt eben auch diverse, wo die Kinder mitmachen können. Es liegt ja auch daran, welche Gelenke betroffen sind. Und Sport stellt einen ganz großen Stellenwert dar. Sportbefreiungen werden natürlich auch ausgestellt, aber eigentlich im idealen Fall in so einem Maße, dass die Patientinnen und Patienten selber entscheiden können, wann sie an dem Sportunterricht und an der Sportart teilnehmen können und wann nicht. Und was natürlich hilfreich ist, da hatten wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, Selbsthilfegruppen, die Kinder können sich im Internet informieren. Da gibt es ein paar interessante Websites zu. Und da muss man aber, glaube ich, auch wirklich differenzieren, welche Websites man sich anguckt. Also ich sage meinen Patienten, die Website der Fachgesellschaft, die GKJR, die Printo ist die europäische Gesellschaft, wo es viele Informationen dazu gibt, auch in unterschiedlichen Sprachen zu den einzelnen Erkrankungen. Und dann gibt es aber noch, das ist auch wirklich noch ein ganz wichtiger, interessanter Punkt, die Transitions-Websites. Da ist dieses Mein Rheuma wird erwachsen.de, ist eine ganz, ganz interessante Website, wo die Jugendlichen ganz viel über ihre Themen lesen können, nachgucken können und sich drüber informieren können.
Frau Dr. Reiser hat es gerade angesprochen, das Erwachsenwerden mit dem Rheuma. Wie ist das, wenn ein Kind, ein Jugendlicher die Diagnose juvenile idiopathische Arthritis erhält mit den vorhandenen Therapieoptionen? Herr Professor Brunner, wie sieht denn die Prognose für das Erwachsenenalter aus?
Also etwa 50% der Patientinnen und Patienten verlieren die rheumatische Erkrankung bis zum Eintritt ins Erwachsenenalter. Das sind natürlich insbesondere die, die wir im frühen Kindesalter kennenlernen. Aber umso wichtiger ist es, diese Transitionsphase zu bedenken. Da war sicherlich die europäische Kinderrheumatologie in ihrer Gesamtheit eine der Fachdisziplinen, die das vor vielen anderen pädiatrischen Subdisziplinen erkannt hat, dass man Patienten nicht mit dem Erreichen der Volljährigkeit an die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen in der Erwachsenenmedizin übergibt, zweifelhafter Ausdruck, gell, übergibt. Das bedeutet, die Krankenakte den Kollegen in die Hand drückt und sagt, jetzt bist du da mal dafür zuständig, sondern dass es eine Phase geben muss, die im Idealfall für jede Familie individuell zu bestimmen ist, wo ein Heranführen an die Erwachsenenmedizin erfolgt. Das kann mit 17, das kann mit 18, das kann mit 19 sein, das kann nach Beendigung der Schule sein, das kann mit Beginn des Studiums sein, mit einem möglicherweise einhergehenden Wohnortwechsel, dass sich der Jugendliche zunehmend in die Situation lernt einzufügen, dass er und sie Hauptverantwortliche für die Betreuung und für die eigene Erkrankung darstellen und eben nicht mehr die Eltern. Und dass er und sie möglichst gut auch selbst über die Erkrankung informiert ist, auch lernt, verantwortlich Termine wahrzunehmen. Und diese Transition, die wird sehr hoch gelobt und war auch schon Thema von einigen von der Pharmaindustrie gesponserten Advisory Boards. Letztendlich hängt es aber, um das auch klar zu formulieren, an den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen und daran fehlt es meistens leider und auch an den Personalressourcen, denn klar ist, eine Transitionssprechstunde läuft im Idealfall im Beisein des Patienten, am Anfang seine Eltern, dann ohne die Eltern, plus der internistischen Kollegin, plus den pädiatrisch-rheumatologischen Kollegen, den betreuenden Ergotherapeuten, Psychologen in der Pädiatrie und in der Erwachsenenmedizin ab Das heißt, wir würden da von einer Gesprächssituation von 5, 6, 7 Personen reden, was de facto natürlich nicht durchführbar ist. Ideal ist schon, wenn die beiden ärztlichen Kolleginnen die Patienten 1, 2, 3 Mal gemeinsam sehen. Aber auch das ist von sehr viel persönlichem Engagement und letztendlich von den finanziellen Ressourcen abhängig. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass die pädiatrische und internistische Rheumatologie sich austauscht, gegenseitig von den jeweiligen Erfahrungen lernt, auch die etwas differierende Sprache in der Diagnostik voneinander lernt und versucht, das zukünftig etwas zu ändern. Stichwort Nomenklatur. Die internistische Rheumatologie muss die pädiatrische Nomenklatur mit diesen 7 Untergruppen eigentlich lernen. Das gehört nicht zum täglichen Handwerkszeug eines internistischen Rheumatologen. Und deshalb ist es wichtig, dass man die Patienten gemeinsam betreut, um dann die Therapie im Sinne der Mädels und Buben und der dann jungen Erwachsenen zu lenken.
Es gibt die S3-Leitlinie, vielleicht in Ergänzung zur Transition, die ist ziemlich neu erschienen. Nicht nur auf die Rheumatologie, sondern generell auf die Transition zugeschnitten. Da stehen wirklich wichtige Statements zur Transition da. Und das Wichtige, glaube ich, ist das Transitionskonzept, das die Kliniken erarbeiten sollten. Eben wirklich diese, was man ganz klar auch von den Daten her sieht, ist, dass die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, wenn sie dann vom Kinderrheumatologen sozusagen entlassen werden in die Erwachsenenrheumatologie, dass man das dann so mit denen bahnt, bespricht, dass sie dann eben zum internistischen Kollegen gehen, dort sich das erste Mal vorstellen, da diese Erfahrungen machen, wie es dort läuft. Und es läuft ganz, ganz anders als beim Kinderarzt und der Kinderärztin. Und dann sollen die nochmal zurückkommen, ihre Erfahrungen mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten besprechen in der Kinderheilkunde, dass man dann einfach auf diese Erfahrung aufbauen kann, das noch optimieren kann. Und da sieht man dann, dass die Patienten gut versorgt sind, weil wir haben das Problem, dass sehr, sehr viele Patienten in dieser Phase des Erwachsenwerdens abdriften aus ihrer medizinischen und ärztlichen Betreuung. Und das führt dazu, dass das Outcome dieser Patientinnen und Patienten einfach schlechter ist, wenn sie dann nicht mehr adäquat vom internistischen Rheumatologen betreut werden. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir da Konzepte anbieten und damit, dass das überhaupt ins Bewusstsein von uns allen genug tritt. Wir haben das Transitionscamp, das findet jetzt ja wieder jährlich statt nach der Corona-Pause. Das ist eine ganz, wirklich ganz tolle Einrichtung, wo sich um die 20 Jugendlichen treffen in eben dieser Phase des Erwachsenwerdens, wo die einfach noch so viele andere Themen als nur Rheuma haben und wo sie dann diesen Austausch miteinander so schätzen und so sehr brauchen, dass es eben noch andere gibt, die diese und jene Probleme haben und die oftmals alles die gleichen Probleme sind. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was die Jugendlichen brauchen und was ihnen sehr, sehr hilft in dieser Phase.
Kommen wir abschließend noch kurz auf die Forschung zu sprechen. Welche Daten werden denn in Österreich im Zusammenhang mit kindlichem Rheuma erfasst? Wofür werden diese Daten verwendet? Warum sind Registerdaten zusätzlich wichtig?
Es gibt Registerstudien, die wir haben. Das ist die Kinderkerndokumentation vom Deutschen Rheumaforschungszentrum in Berlin. Das ist das Biker-Register, Eurofieber. Es gibt eine ganze Reihe von Registern, in die wir unsere Patienten einschließen, die wichtig sind für Sicherheitsdaten natürlich. Das ist ein ganz großer Punkt, epidemiologische Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang mit angeschaut werden für die unterschiedlichen kinderrheumatologischen Erkrankungen, eben Autoinflammationserkrankungen etc. Und diese Daten werden so im Rahmen von Registern erfasst.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Sie hörten ein Audioangebot von Springer Medizin. Weiterführende Informationen finden Sie unten in den Shownotes. Den Multiple-Choice-Test zu dieser DFP-Audiofortbildung zu rheumatischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit dem Thema Diagnose und Therapie, Einblicke in die juvenile idiopathische Arthritis, finden Sie auf www.meindfp.at oder auf www.springermedizin.at. Dort finden Sie auch weitere DFP-Audiofortbildungen aus dem Bereich der Rheumatologie. Diese Audiofortbildung entstand mit freundlicher Unterstützung der Pfizer Corporation Austria GmbH Wien und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert. Redaktion: Marlene Nowotny.